Herzlich willkommen zu Parlando, dem Podcast rund um Oper und Gesang. Heute im Beisein einer Dame, die nicht nur bekannt dafür ist, selbst auf der Bühne Großartiges geleistet zu haben, sondern vor allem auch andere dazu bringt, sich auf den Brettern dieser Welt zu behaupten. Und das bis zum heutigen Tage. Aus Amerika stammend verschlug es sie nach einer ersten Station in der Schweiz schnell in die Deutsche Bundesrepublik, wo sie als lyrischer Koloratursopran der Bayerischen Staatsoper zum Publikumsliebling avancierte. Noch lange nach ihrem Ausschied aus dem festen Ensemble begeistert sie Publikum und Presse immer wieder an ihrem Münchner Stammhaus, sei es als Stenka, Blondchen, Susanna, Rosina, Atalanta, Oscar, Blanche und vor allem als Kammerzofe Despina in Mozarts Così fan tutte, die man vielleicht sogar als ihre Lebensrolle bezeichnen könnte. Ein durch und durch gewitztes Luder, dabei immer mit dem nötigen Charme, vor allem aber Haaren auf den Zähnen. Ihre Interpretation sucht zumindest meiner Meinung nach bis heute ihresgleichen. Daneben sang sie in Tokio, Mailand, Berlin, Salzburg oder Paris. So aktiv sie auch im Dienste der Oper unterwegs war, schlug ihr Herz doch stets auch für die Kammermusik. Und so verwundert es nicht, dass man in ihrer Biografie die namhaftesten Liedbegleiter findet. Seit 1999 schmückt ihr Name den Titel einer Professorin. Und nicht wenige Sänger sind es, die ihretwegen an die Universität der Künste nach Berlin pilgern, um von ihrer großen Kunst zu lernen. Nun sitzt sie mir gegenüber und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit der wunderbaren amerikanischen Sopranistin und bayerischen Kammersängerin Frau Julie Kaufmann. Hallo, Frau Kaufmann.
Hallo.
Lebensrolle des Pina, kann man das so sagen?
Eins von einigen, ja.
Aber schon eine, die so wahrscheinlich am meisten gesungen, oder?
Es kann sein, ich habe es am meisten gesungen. Am meisten geliebt, nicht am einfachsten. Es hat mehr mit mir zu tun.
Das heißt, es ist nicht die Lieblingsrolle.
Das kann man nicht sagen, die sind so verschieden. Wenn man die Blanche im Dialog, die Gamelit macht, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und da fühlte ich mich so richtig, yeah, ich bin drin.
Wissen Sie, wie oft Sie Ihre Rollen gesungen haben? Führen Sie da Buch?
Ich hatte mal, aber ich habe schon lange aufgehört.
Und die Despina haben Sie ja sogar zweisprachig gesungen. Es gibt eine Ludwigsburger Produktion, auch die Dieter Dorn, die dann in München war, da haben Sie es auf Deutsch gemacht. Wie ist das, ein und dieselbe Partie, zweisprachig?
Absolut okay.
Ja?
Ja, absolut okay. Und das mit Dieter Dorn war einfach unglaublich, was man von diesem Menschen gelernt hat und aufnehmen konnte, was wichtig ist für die Bühne, fand ich ganz, ganz, ganz toll.
Was haben Sie da jetzt speziell für die Despina mitgenommen? Was war das Besondere an dieser Produktion?
Überhaupt nichts Oberflächliches, Kitschiges, Cute. Nicht die Hand in die Hüfte, wenn man frech ist. Und nicht frech denken, sondern die Frau sein, die dahinter steckt. Ja. Er hat mir verboten, die Hände jemals auf die Hüfte in der ganzen Vorstellung. Okay.
So diese typische Kammerzofen-Geste.
Ja, und zu Bretten und so, ja.
Ja, das ist ja auch das Besondere an dieser Despina. Die ist ja Gott sei Dank dokumentiert durch einen Fernsehmitschnitt. Die rührt ja sehr an, weil man merkt, die hat auch viel Schlechtes erlebt. Das heißt, da gibt es diese Momente, wo man wirklich hinter die Fassade schaut und sieht, die Frau ist ziemlich gebrochen auch, oder? Oder zumindest hat sie sehr dunkle Erfahrungen gemacht. So wirkt es auch.
Würde ich eher so sagen, dunkle Erfahrungen, aber nicht gebrochen. Sie lässt sich nicht brechen.
Ja. Wer ist denn diese Despina für Sie?
Eine etwas ältere Frau, in der Zeit wäre das schon 21, nein. Eine Frau, die arbeitet als Dienerin und hat Sachen erlebt, aber hat keine eigene Zukunft in dem Sinne. Sie hat keine Chancen. Und sie sieht diese blöden Weiber, Mann, und diese blöden Männer, Mann, und muss das alles trotzdem durchbringen. Und dann wird sie immer angemacht von diesem alten Sack. Nee, danke.
Aber Sie haben sie auch schon recht früh gesungen, schon in den 80ern, gleich zu Beginn Ihres Münchner Vertrags.
Ja, aber alt für die Zeit, es war mit 16 ist man verheiratet, mit 18 das erste Kind und sie ist bestimmt 23, 24. Ja. Und die Chancen, einen Mann zu kriegen, sind gering.
Das wäre doch ein schöner Moment, um den Zuhörern ihre Stimme näher zu bringen, und zwar mit der Arie der Despina.
Gerne. Ganz ehrlich, das habe ich sehr von Dieter Dorn mitgenommen. Weil singen, ja, das kann man irgendwie, eine Persönlichkeit bringt man irgendwie. Aber die Hilfe von jemandem in der Kunst, intelligenter und bewusster weiterzugehen und weswegen man das tut, es hilft einem, zu sich zu finden, ja, finde ich.
Sie haben die Partie 2008 meines Wissens nach bei den Münchner Opernfestspielen zum letzten Mal gesungen. Wie fühlt sich das an, sich nach so vielen Jahren dann von so einer Rolle zu verabschieden?
Cool.
Ja?
Cool. Wahnsinn. Es war absolut okay. Ich bin in einem Fach auch ziemlich geblieben, wo man, je älter man wird, weniger gefragt wird. Und irgendwann hat jemand mir im Theater gesagt, ach, du bist jetzt langsam zu alt. Und wenn man das hört, denkt man, wie soll mein Leben weitergehen? Weil ich will nicht einfach traurig, weinend zu Hause sitzen. Ich darf nicht mehr singen. Und deswegen habe ich mich dem Unterrichten zugewandt.
Ja. War da zum Beispiel auch mal für Sie die Frage, sich fachmäßig in ein ganz neues Gebiet auszuprobieren, um zu schauen, oh, vielleicht ist dann doch noch der Sprung von der Susanna zur Gräfin drin? Oder?
Nee. Meine Stimme hat das nicht in sich gehabt. Mhm. Wirklich nicht. Meine Stimme habe ich gebracht bis zu Blanche in Carmelit und da war ich sehr zufrieden. Das war mit das Größte, was ich sang. Und ich weiß noch, als ich Pamina das erste Mal sang in Köln, kam ein sehr geliebter und verehrter Kollege, arbeitender Kollege, nicht ein Sänger, kam und sagte, du Pamina, nee, das kannst du nicht. Und die Inszenierung war so, dass ich doch sehr überzeugend war. Und er sagt, yeah, aber bis dahin hat es halt nie im Leben.
Sind Sie da sehr auch auf die Meinung anderer angewiesen gewesen, dass Sie gefragt haben, was denkst du?
Ich möchte behaupten, nein. Als ein von mir sehr verehrter Dirigent sagte, er wollte mich in Verdi Requiem, habe ich ohne drüber nachzudenken gesagt, nö. Und er war, wie bitte? Ich sagte, nee, das bin ich nicht, das kann ich nicht, du wärst nicht zufrieden. Das hat unsere Beziehung ganz leicht irritiert. Aber ich hatte recht. Er wollte mir auch helfen und fördern und so, und ja, das fand ich toll, aber das wäre nicht gut gewesen. Aber das habe ich auch gelernt durch, ich wollte unbedingt Zerbinetta machen, unbedingt. Und ich habe immer dahin gearbeitet, schon von Opernstudio-Zeiten in Zürich und während des Studiums, ich wollte das immer. Und ich wollte immer, und das ist dämlich, ich sag's gleich, dämlich, ich wollte mit Gruberowe konkurrieren. Falsch, sowas von falsch. Und ich durfte es an der Staatsoper zweimal singen, einmal in Bayreuth hatten wir und einmal in der Oper. Und es war so stressig vorher und stressig hinterher und nicht zufrieden während der Vorstellung. Ich sagte, du spinnst, jetzt hör auf, du hast andere Sachen, die du kannst.
Was war das Problem? Sie lag einfach zu hoch oder war zu beweglich?
Ich glaube, das war ein persönliches Problem, das es fordert, was ich glaubte, nicht ganz zu tun, aber ich wollte es beweisen, statt zu sein, was ich bin und tue. Und die Höhe war schon für mich nicht ganz einfach mehr. Blondchen konnte ich lange Zeit und irgendwann merkte ich, Blondchen ist vorbei, das E ist hup, hin. Und dann kommt Serbinette mit ihrer Höhe und ich dachte, es war nicht schlimm, aber es war nicht gut genug und es hätte sich nicht entwickelt.
Aber sind Sie trotzdem stolz, dass Sie es zumindest probiert haben und sagen konnten,
ja,
bis dahin und nicht weiter?
Ob stolz, weiß ich nicht. Aber es war gut, dass ich es versucht habe, um zu kennen, wo meine Grenzen sind und zu sagen, trotzdem bin ich okay. Ich schätze, da ist viel, was ich kann. Und wenn es das nicht ist, macht es mich nicht falsch und das nicht richtig.
Aber auch schön von der Leitung, dass man Ihnen quasi dieses Experiment
zugestanden hat. Oh, der Wolfgang Sawalisch war mir sehr freundlich zugetan und seine Frau auch. Und das habe ich sehr zu schätzen gewusst, auch als wir Liederabende, wir haben in Tokio einen Liederabend zusammen gemacht und auch privat bei einer Veranstaltung in München. Ich war sehr geehrt. Boah,
mit Sawalisch. Mit Sawalisch haben Sie diese Zerbinetta gemacht?
Ja.
Na, das ist doch eine Errungenschaft. Frau Kaufmann, Sie sind Amerikanerin. Das meint
nur
man,
auf dem Papier.
Ich wollte gerade sagen, aber selbst auf dem Papier, wenn man nicht weiß, wie es ausgesprochen wird, Sie würden ja überall als deutsche Staatsbürgerin durchgehen.
Ja, und wissen Sie, wie es drüben ausgesprochen wird? Kaufmann. Und das heißt, ich heiße
Kaufmann. Frau Hustmann.
Ja. Schön. Ich fand das sehr lustig.
Trotzdem geboren in Iowa. Wie kommt man in Iowa zu dem Namen Kaufmann? Kennen Sie da die Hintergründe?
Die Hälfte von USA ist aus Deutschland, deutschsprachigen Räumen. Sie haben nur die deutsche Sprache als Nationalsprache mit etwa 10 Stimmen nicht durchgesetzt damals.
Witzig, nee. Wusste ich auch nicht.
Ja. Ja, und wir haben die Familienstammbaum, hat meine Mama geforscht, das war ihr Hobby, beiderseits zurück bis Ende des 17. Jahrhunderts. Und wir sind aus dem Schwarzwald und aus der Schweiz hauptsächlich.
Mhm. Und wissen Sie ungefähr, in welcher Zeit da?
Ja, in der Wirtschaftskrise 1849-50 sind sie alle arm ausgewandert.
Spannend. Und hatten Sie dadurch schon immer so eine Affinität auch zur deutschen Sprache oder kam das wirklich dann erst, als Sie...
Nee, die Oma, sie konnte noch so viel Deutsch, so ganz klein bisschen und sie sprach immer wieder so irgendwas und das fanden wir normal und dann, ja, dann haben wir Deutsch in der Uni gelernt und so, fand ich normal.
Iowa, Mittlerer Westen, welche Stadt genau?
Ausgesprochen Deutsch, Ölwein. Es war ein deutscher Gründer und es hieß Ölwein. Ich glaube, der hieß so. Diese Kleinstadt hatte 7000 Einwohner und war die größte in 100 Kilometer Umfang. Das muss man sich vorstellen. 100 Kilometer war nichts größer.
Erzählen Sie uns von Ihrer Kindheit in Ölwein. Was sind Ihre Eindrücke? Hatten Sie eine schöne Kindheit?
Ja, doch, es war normal. Wir spielten viel, wir haben viel Musik gemacht. Die Schule war gut, Sport war gut. Es war alles okay, es war klein, da war nichts außer Schule und Kirche, gar nichts.
Aber ich nehme an, die Kindheit war doch schon recht musikgeprägt, denn es kann ja nicht Zufall sein, dass zwei Schwestern den Sängerberuf ergreifen. Aus
wir
dem
Schwestern, zwei, wir Schönen. Ja. Eigentlich haben wir nur in der Kirche, waren wir bis zu 6-mal in der Woche und es gab Singen, Singen, Singen als Familie, 5, wir waren 3 Kinder und die Eltern. Wir traten in der Kirche auf, öffentlich, also kirchlich und auch bei privaten Sachen in der Schule. Mama hat immer die Klamotten genäht dafür und es war immer derselbe Stoff für die Jungs, für Papa und mein Bruder, das Hemd und für uns ein Kleid. Und mein Bruder stand immer da mit dem, ich will nicht hier sein, ich will nicht hier sein und musste mit uns auftreten. Und wir haben viel gesungen, aber eigentlich war mein Hauptfach Klavier.
Sie haben auch Klavier studiert,
ja. Und Flöte habe ich gemacht, weil ich in dem Brassband war. Und ich war Flöte, Piccolo und dann manchmal beim Marschieren war ich Basstrommel.
Und wann war der Moment, wo dann doch die Stimme die Oberhand gewonnen hat?
Also ich hatte Stimme als Nebenfach. Und im zweiten Jahr, glaube ich, kamen zwei Leute, die im Open Studio Zürich waren, Amerikaner, glaube ich, kamen zurück und wollten unbedingt bei meinem Gesanglehrer lernen, der so... Die fanden ihn ganz, ganz, ganz toll. Und sie haben erzählt von Zürich, sagt, da gehe ich hin. Oder war es im vierten Jahr vielleicht? Vielleicht eher im vierten Jahr. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich hin. Und es war überhaupt nicht, ob ich soll oder kann oder so. Ich tat es. Einfach so.
Da war ein Antrieb.
Ja.
Aber auch mutig, oder? So aus dem Nichts einfach mal den Kontinent wechseln und schauen, wie sich da, das sage ich mal, Hobby-Singen weiterentwickelt.
Ich habe es versucht, ernsthaft zu machen, nachdem ich vom Klavier wechselte. Das stimmt schon, aber es war ein weiter Weg. Und trotzdem, das habe ich alles nicht kapiert. Nur mein Willen und mein Wollen waren so groß, dass ich auf nichts anderes geachtet habe.
Das heißt, in Zürich sind Sie dann direkt ins Opernstudio gekommen.
Aber man muss es klingt so, als ob ich mich entschuldige, dass ich reingenommen wurde. Aber es gab einen Leitungswechsel in dem Jahr, als ich mich bewarb. Und man muss sich nicht bewerben, man muss nur zahlen und kommt man hin. Damals hat man bezahlt, um hinzugehen. Viel Geld damals. Jedenfalls. Und es wurde gewechselt und sie haben alles genommen, was bezahlen konnte.
Spannend. Das heißt, Sie wurden gar nicht eingesetzt in Produktion oder doch? Haben Sie schon auf der Bühne was machen dürfen?
Irgendwas ganz, ganz, ganz Kleines. Und ja, ganz, ganz Kleines. Aber wir haben mehr Zeit verbracht, einfach lernen und zusammen singen. Wir haben L'Enfant les Sortilèges gemacht, dann war ich L'Enfant, was ich ganz lustig fand. Das war eine Studioproduktion.
Mhm. Ja. War es eine schöne Zeit, eine prägende Zeit?
Es war eine sehr schöne Zeit, weil ich kam hin, sagte, ich will kein Englisch mehr, ich will nur Deutsch, obwohl ich es nicht konnte. Und dachte, als ich nach Zürich kam, ich sagte, jetzt bin ich in der großen Welt. Etwas später habe ich gemerkt, nö, Zürich ist nicht die große Welt.
Wahrhaft nicht, ja. Nee. Wie lange sind Sie geblieben?
Anderthalb Jahre. Ja. Und dann, eigentlich war es für ein Jahr. Und ich durfte ein zweites anfangen. Und dann habe ich gedacht, ich muss aber hier weg und was tun. Und habe mich beworben in Hamburg am Rundfunkchor. Ich wollte nicht in den Chor, aber ich wollte in Deutschland bleiben. Ja. Ich wollte nicht zurück in die USA. Und dann wurde ich genommen. Und ich habe vorgesungen Zerbinetta. Aber nur die erste Hälfte, weil der Pianist nicht weiter konnte. Gott sei Dank, sonst wäre ich nicht drin.
Achso, das Ende hätte sie den Job gekostet, ja.
Die zweite Hälfte hätte mir den Job gekostet. Und der Leiter vom Chor damals kam nach dem Vorsingen runter und sagte, was machen Sie? Sie gehören auf der Bühne. Ich sagte, nur Sie und ich glauben das. Und er sagte, okay, dann brachte er mich zu meiner Lehrerin Judith Beckmann an der Hochschule. Er sagte, ich bringe Sie dahin, Sie kriegen das hin. Und 3 Jahre habe ich bei ihr studiert und im Chor gesungen und dann habe ich meinen Job gekriegt.
Also die Begegnung mit Frau Beckmann war so ziemlich ein Geschenk des Himmels, nehme ich an.
Aber das waren immer wieder, zu treffen diesen Typen, den Leiter, der mich sofort mochte und sagte, ich helfe, das kann man nicht suchen.
Absolut, das sind Begegnungen, die werden einem geschenkt, ne? Das
genau.
Ist nicht planbar.
Und das war in der Hochschule auch, ein Regisseur, der sagt, ich helfe dir, du schaffst das. Obwohl die anderen, mit denen ihr arbeitet, sagten,
Also da waren auch immer mal Zweifler, also nicht alle haben in Ihnen dann Karriere gesehen, die Sie gemacht haben.
Nee, der Opernstudioleiter hat gesagt, Sie werden nie singen. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe nur gesagt, doch, ich werde. Und dann suchte ich was anderes.
Das heißt, das sind Vorahnungen oder einfach ein gesundes Selbstbewusstsein, was Sie über diese Zweifler gebracht hat?
Beides. Ich habe gemerkt, dass das, was Sie wollen, habe ich nicht. Aber ich habe nicht daran gezweifelt, dass ich es finden kann, nur dass ich den falschen Weg gegangen war bis dahin.
Toll. Nein, schön, wenn man das so als junger Mensch schon spürt, dass das, was man macht, nicht falsch ist, sondern nur eben nicht das ist, was der andere gerade sucht.
Es war schon falsch. Die hatten das richtig beurteilt. Aber dass es nie wird, das war falsch. Ja. Und dann haben ein paar Leute mir geholfen, den Weg zu finden. Und das war das, wofür ich sehr dankbar bin.
Erzählen Sie uns von der Zeit der Arbeit mit Judith Beckmann. Was hat sich da für Sie nochmal aufgetan?
Herz. das Bewusstsein für die Schönheit der Musik mehr als für ich will singen, das ist was anderes. Die Ernsthaftigkeit aber in Liebe, nicht die Ernsthaftigkeit in Drang und Zwang und so. So, und sie war immer für mich da. Ich hatte ja einen Job. Und sie war sehr verständnisvoll, dass ich nicht einfach immer konnte und hat immer Zeit für mich zu Hause und so. Und wir haben uns dann privat sehr gut angefreundet die ganzen Jahre. Sie war besonders jemand für mein Leben.
Sie haben auch zusammen gesungen. Sie
oh ja, Arabella.
Die Arabella und die Stenka.
Und in der Probe, ich war am Spielen zu ihr und sie drehte sich weg. Und ich dachte, oh, es war so schlecht, oh, Entschuldigung. Und dann habe ich nachher gesagt, es tut mir leid. Sie sagt, nein, ich wollte dich nicht in Schwierigkeiten bringen, weil es mir so ans Herz ging. Und ich habe mich nur weggedreht, sonst hätte es dich irritiert.
Ach, süß.
Oder war es sogar in einer Vorstellung. Aber es war wirklich, und ich dachte, ach so.
Aber das sind doch tolle Momente,
ja,
oder?
Ja.
Wenn man mit seinem eigenen Lehrer, Lehrerin die Bühne teilen darf und das dann noch so funktioniert.
In der Beziehung, wo es die Schwester liebt, die Schwester, wo ist wirklich die Klügere, was sie war und die Feinere, was sie war und all das. Ja. Stimmt alles.
Ja.
Es war toll.
Toll, das glaube ich, ja. Überhaupt, die Stenka, auch wieder so eine Rolle, der sie ihren Stempel aufgedrückt haben. Sie waren ja so mit die Stenka der 90er, 80er Jahre. Mhm. Erzählen Sie uns, wie war diese Partie für Sie? Ich meine, es ist ja auch psychisch durchaus interessant, die junge Frau, die keine sein darf. Ne?
Ja, ich fand es, wenn ich nur außerhalb von der Arbeit und außerhalb meines Gefühls dafür stand, habe ich gesagt, so bescheuert kann keiner sein. Dass man das mit, dass Leute ihren Kindern das antun und dass sie das mitmacht und keiner merkt. Aber das beiseite. Es hat viel von mir in sich, ganz viel. Dieses, ich helfe dir, aber eigentlich würde ich ihn gern haben, aber ich helfe dir und so, das war schon auch da drin.
Schön.
Ja. Und du blöde Schwester, du sollst ihn nehmen, wo ich ihn haben wollte. Aber die Musik von Strauss war auch eine Welt für sich. Hat eine Aussage allein im Klang, den viele Komponisten nicht für sich haben. Und das hat mir sehr, sehr, sehr gefallen und auch geholfen, mich aufzumachen in der schwebende Lyrik, sagen wir mal so.
Gerade dieses Schwestern-Duett, da bleibt ja die Zeit stehen, oder?
Ja. Ach, es ist so schön. Und mit Lucia Pop. Oh.
Ich wollte sagen, Sie hatten ja die besten Arabellas ihrer Zeit.
Ja.
Beckmann, Pop, Felicity Lott,
ja.
Kiri de Canava auch, oder?
Hatten die sie als Arabella? Ja, hier in der Berliner Deutschen Oper.
Genau.
Es war wirklich wahnsinnige Erlebnisse mit diesen berühmten, guten Sängern. Nicht in Zusammenspiel, aber ich war mit Domingo in Vorstellungen, mit Pavarotti in Vorstellungen, lange mit Mirella Freni sehr viel, mit Julia Vardi und mit diesen Leuten schauen und sprechen und austauschen, so war sehr schön.
Das heißt, Sie haben immer auch von Ihren Bühnenpartnern lernen können, ja, oder sich inspirieren lassen?
Von manchen, ja.
Ja, gibt es bestimmt auch andere.
Ja, aber zum Beispiel die Vreni war so menschlich, obwohl sie wirklich unglaublich toll war. Sie grüßte die Bühnenarbeiter in der Staatsoper in München. Sie grüßte sie freundlich jeden Tag. Sie war sich nicht zu gut dafür. Sie grüßte die Garobieren. Sie war ein Mensch und wenn sie auf der Bühne war, war sie toll, aber sie war nicht eingebildet. Und
Haben Sie da auch mal das Gegenteilige erlebt von Kollegen, die sich selbst so wahnsinnig wichtig genommen haben?
Ja, natürlich.
Ja.
Das erlebt man nun mal.
Was haben Sie mit der Vreni gemacht?
Wir hatten Don Carlos und ich war die Stimme vom Himmel oben im Zuschauerraum und schaute runter und in dem Akt geht es richtig los mit dem Chor und dem Orchester und so alle und sie singen. Und dann kommt die raus und fängt an zu singen und unser Orchester hat gesagt, Vreni ist da und hat alles runtergeführt von sich aus, weil sie respektieren Vreni und die anderen haben sie getötet.
Ja, die haben viel Macht, ne? Darf man nicht unterschätzen.
Aber sie haben auch Respekt für jemanden, der die gut singt.
Ja.
Und das fand ich toll, das war das erste Mal, dass ich das erlebt habe. War toll.
Ja. Und Sie haben dann tatsächlich erstmal im Chor gesungen.
Rundfunkchor, ja.
Wie war das? Wie war das, die Erfahrung?
Ich fand damals es erstaunlich, wie viel man Geld verdient für wie wenig Arbeit. Fand ich. Weil ich komme aus USA, wir hatten kein Geld. Wenn man arbeitet, arbeitet man als Kellnerin stundenlang für das bisschen, was man kriegt. Und da hatte ich halben Tag Arbeit, volle Arbeit. Und wenn wir länger hatten, dann kriegte ich einen freien Tag noch und ich kriegte Geld die ganze Zeit. Und ich denke, schön.
Das heißt, Sie waren richtig fest angestellt.
Fest angestellt, 3 Jahre.
Ja.
Und wir haben Reisen gemacht. Wir haben mit Dirigenten und mit Komponisten gearbeitet, auch wenn es nur Stockhausen war. Man kann ihn mögen oder nicht. Aber wir haben erlebt und Reisen und Menschen unter uns, Freunde gemacht. Ich bin noch befreundet mit einer aus der Zeit.
Toll. Aber das erste feste Engagement ließ dann doch nicht lange auf sich warten. Wie war der Weg dahin? Es ging nach Hagen.
Nach Hagen? Ich versuchte, mehreren Agenten vorzusingen und es hieß, na. Und dann habe ich so lange Agenten vorgesungen, bis jemand mich gut fand. Und das war Home in Frankfurt damals. Ja, und wir haben uns gut lange Zeit verstanden und ich schickte mich mal rum und ein Vorsingen war in Hamburg für Hagen. Und sie kamen und sie haben, Und dann haben sie irgendwann angerufen und gesagt, na ja, könnten Sie bitte nach Hagen kommen und nochmals vorsingen? Es war, okay, und fuhr hin und es war immer noch, Und dann riefen sie nochmals an, würden Sie kommen und mit dem Regisseur arbeiten, um zu sehen, wie Sie sind? Und ich sagte, von mir aus. Und ich kam dann an, stieg aus dem Zug, ging zu Fuß durch die Stadt und sagte, Gott kann nicht wollen, dass ich in diesem Nest verrecke. Und es war eine herrliche Zeit. Es war herrlich, die kollegiale Gefühl, die viele Stücke, 7 Premieren in ersten Spielzeit mit 120 Vorstellungen. Ich fand das normal.
Wahnsinn.
Ja, es war toll.
Was haben Sie gesungen? In welches Fach wurden Sie da gleich reingeworfen?
Also ich kann nur in den 2 Jahren Wildschütz, Gräfin, Blondchen, auch in Operette. Mhm. Ich weiß nicht, ob Ohrfeigen in der Unterwelt, ob das da war. Jedenfalls, es war das alles. Es waren kleine Sachen, große Sachen. Liebe zu den 3 Orangen.
Prinzessin.
Köstlich. Jedenfalls war es. Es war super.
Also Sie konnten direkt in Ihrem Fach loslegen. Sie mussten gar nicht erst die ganzen Papagenas, Barbarinas abgasen.
Nee, ich glaube sogar, Sie haben gesagt, Sie würden einfach irgendwas im Vertrag sagen, ist einfach engagiert und nicht ein Fach. Und ich habe gesagt, nö. Und ich war stabil und zuverlässig und hart im Nehmen und so. Und Sie konnten mir so viel geben und es klappte fast immer. Auch 2 Vorstellungen am ersten Weihnachten, bitte.
Ja, wenn man jung ist, kann man noch vieles, ne?
Ja, und ich fand das normal.
Ja.
Ich habe immer gesagt, wenn Sie sagen, du springst jetzt aus dem Fenster, ich sage, schnell oder langsam?
Also Sie würden sagen, es war eine gute Schule, ja? Es hat Sie auf Ihren Weg gut vorbereitet.
Ja, und ich habe mit dem Orchester und mit verschiedenen Dirigenten lernen, alles viel lernen müssen und meinen Mann kennengelernt und dann war es gut.
Toll.
Der war im Orchester.
Und es ging dann weiter, gleich schon an das erste A-Haus nach Frankfurt.
Ja. War auch gut. Und das war auch, ich sage das nicht, weil ich irgendwie Mitleid haben will oder sonst, sondern es ist wirklich so. Ich kam hin, ich wurde engagiert, kriegte dann eine Barbarina und eine Papagena und so. Und nach einem Jahr haben sie gesagt, eigentlich fanden wir dich nicht so gut. Aber du bist besser, als du vorsingst. Und dann kriegte ich bessere Rollen.
Das ist ja das Schicksal, was Sie mit vielen Sängern teilen, die im Vorsingen gar nicht ihr volles Potenzial zeigen können.
Ja, weil Vorsingen ist, bei Vorsingen wollen sie wissen, ob man singt, aber es tut mir leid, das zeigt doch nichts.
Ja, absolut.
Man ist nicht einfach eine Stimme.
So ist es. Wir sind viel mehr, gell?
Ja.
Wir müssen auch viel mehr am Abend dann bringen, als das, was dieses Vorsingen zeigt.
Und ein Vorsingen soll man nicht spielen.
Ja.
Nee, also ist halt nicht mein Ding. Aber dann war ich drin und dann war ich 2 Jahre da und war schon in München engagiert.
Das heißt, die Münchner hatten dann schon Interesse?
Nein, sie waren genauso. Sie haben gesagt, wir dachten so.
Ja.
It's okay.
Das war 1983. Da sind Sie in dieses tolle Haus eingestiegen, in das Festhaus.
Als Gast. Nein, Fest.
Ach so, erstmal als Gast.
Moment. 79 bis 81, 81, doch 83. Und das erste war dann Lustige Weiber.
Thank you.
Es war nicht so kollegial, wie man denkt, weil man als Solistin immer in den Vorstellungen war und hatte nicht so viel. Wir hatten nicht, so wie eine Gewerkschaft hatten wir nicht. Und wir hatten einmal eine Sitzung, es fing an, wir wollen. Und es wurde eine Sitzung eingerufen, wir sollen alle kommen und reden und so. Und zwei haben gesagt, es interessiert mich überhaupt nicht und sind nicht gekommen. Und es hat nicht lange überlebt. Dieses Ding, ich fand das gut, weil man arbeitet zusammen und nicht alleine. Ja. Und die Unterstützung gegenseitig, wenn man angegriffen wird oder irgendwas, wenn irgendwas Negatives passiert und man hat es gesehen, dass man eintritt und sagt, ja, das geht nicht. Ja. Das fand ich, wäre nötig.
Und wie war das überhaupt an so einem internationalen Haus? War es immer einfach, an seine Partien zu kommen? Weil ich meine, wir wissen alle, die wollen sich viel mit Gästen, mit internationalen Gästen schmücken. Dort zu bestehen, war das immer leicht? Mussten sie da auch manchmal wirklich sagen, jetzt bin ich mal dran?
Nein. Nee. Die haben mir das gegeben, was mir passte und sie waren zufrieden und ich auch. Denn es war nur, ich habe nur meine Rosina bekommen, weil die Gruppe aber abgesagt hat. Sonst hätte ich es nicht gehabt.
Sie waren Cover? Sie waren darauf vorbereitet, dass es passieren könnte?
Oder? Nein, vor der Produktion hat sie dann Nein gesagt. Ach so. Und das war für mich sehr, sehr schön natürlich.
Ja, die Rosina haben Sie gerne gesungen.
Ja, und dann mit Bob Gamble als... Wir haben uns so gut verstanden und diese Mentalität von zwei Amerikanern, die sich mögen, dann auf der Bühne war wunderbar.
Und später ist er dann Ihr Kollege an der UdK geworden.
Ja, ja, auch schön. Ja.
Mit Neid und Missgunst umgegangen? Ich kann mir vorstellen, gerade unter Fachkollegen an so einem großen Haus sind da sicherlich auch unschöne Momente für Sie gewesen oder haben Sie das ausgeblendet?
Im Nachhinein habe ich es ausgeblendet. Ich überlege nur, wenn da wirklich was war, weil, ach so, doch, aber nicht von einer Sängerkollegin, von einem Regisseur, mit dem ich mehrmals gearbeitet habe und wir sind so auch befreundet und wirklich gut. Und da habe ich erst viel, viel später von anderen Kollegen auch aus dem Theater und so, nicht nur aus Gesangstheater, aus Theater, der hat immer bei einer Produktion einen ausgesucht und den fertig gemacht, den oder die. Und der hat mich fertig gemacht in einer Produktion, in Segalbo. Es war nicht in München. Und ich habe es nicht verstanden. Und ich war immer verzweifelt und mein Mann sagte immer, dann steig aus. Und ich wollte nicht aussteigen. Das war nicht mein Ding, dann steig aus und lass sie hängen. Ich hätte es tun sollen, aber ich habe es nicht. Und sogar nach der Generalprobe, wo ich denke, immerhin ist es jetzt geschafft und wir haben die Vorstellung, rief er mich nachmittags an zu sagen, es war nichts. Der ist für mich jetzt gestorben.
Ja, das ist eine Verletzung, klar.
Es war unnötig und das hat er in einer Produktion, wo ich auch dabei war, mit jemandem anders gemacht. Ich habe es geschaut und gesagt, nett ist das nicht. Aber ich habe nie gedacht, er tut es mir an.
Ja. Aber das war so das Extremste, was Sie erlebt haben mit Regisseuren. Konnten Sie sonst immer gut mit Ihren...
Nein. Nein, natürlich nicht.
Haben Sie gern gestritten?
Ich war bockig. Ob ich gestritten habe, glaube ich nicht. Aber bockig war ich schon.
Das heißt, wenn das Konzept nicht plausibel war, haben Sie sich eingefordert?
Total beschwert. Es hat keinen Sinn zu streiten mit denen. Die sind erstmal in mehr Machtposition und sie gehen nicht davon ab.
Ja. Aber Sie haben ja mit einer Vielzahl wirklich grandioser Regisseure gearbeitet. Eben, wir haben gesprochen über Dieter Dorn, Johannes Schaaf, Günter Krämer, Lenhoff, Ruth Berghaus und selbst den von mir so verehrten Jean-Pierre Ponel.
Oh ja.
Da haben Sie die Cenerentola gemacht, die Clorinda, oder?
Ja, aber der war nicht dabei.
Ach so, das war später.
Nee.
Aha. Was haben Sie mit Ponell gemacht?
Manon. Ich war Poussette.
Ja, ja.
Der Weg ist oft nicht so schön wie das Ergebnis. Und es geht für das Publikum und für die Leute, die Geld geben und so, es geht um das Ergebnis, nicht um wie es mit uns umgeht. Aber man lernt daraus. Nicht sofort, habe ich gemerkt, aber man lernt daraus.
Hat sie das manchmal runtergezogen, diese Art und Weise in diesem Beruf?
Ich würde sagen, eher frustriert. Ich lasse mich nicht schnell kleinkriegen, aber frustriert werde ich öfters und dann bin ich zickig, bis zum geht nicht mehr.
Ja. Hatten Sie auch mal Lust, alles hinzuschmeißen? Nein. Zu sagen, ich mache was anderes?
Nein.
Das nicht?
Nein. Nein, ich wollte das alles einfach weiter und ich wollte die Leute finden, die mich unterstützen, um das weiterzumachen und nicht gegen die kämpfen, die nicht wollen.
Ja. Aber wer waren Regisseure, wo Sie sagen, da war es auch hinter den Kulissen so schön wie dann das fertige Produkt? Eben der besagte Dieter Dorn. Wen gibt es da noch?
Ach, Dieter. Den fand ich so toll. Die Karmeliter war ein Krämer-Produktion, aber der war nicht mehr dabei. Das war nur seine Produktion.
Ja,
das war toll in Köln. Ich denke an eher die Dummen.
Die Dummen, ja, wie so oft.
Rosenkavalier in Genua, wo der Regisseur nichts davon von dem Stück wusste, nichts. Der hat das Schlafzimmer von ihr wie ein Saal in einem Schloss, offenen Saal gestellt und dann, es war immer einfach Blödsinn. Aber okay,
ist okay. Nimmt man zur Kenntnis.
Berghaus war sehr, wir haben viel von ihr gelernt und es hat einen angeregt, aber da war viel, wo ich denke, sowas Dämliches.
Was haben Sie gemacht mit Berghaus?
Entführung und Constanze musste an einer Wäscheleine von der hinteren Bühne nach vorne gehen, während sie singartig liebte.
Ah ja, schön. Irgendjemand konnte damit bestimmt was anfangen im Publikum.
Ne, im Nachhinein, ich glaube, ich weiß, was sie wollte, aber ich konnte nicht verstehen, das hat der Sängerin nicht gut getan.
Ja.
Aber ist egal.
Es ist egal.
Ist egal.
Augen zu und durch. War Lampenfieber ein Thema für Sie?
Bei Serbinette schon. Ich glaube, ein normales Lampenfieber hat jede, oder?
Ja, absolut. Ohne geht's auch nicht. Ich finde, dann macht man irgendwas falsch. Aber es war nie ein krankhaftes. Ich meine, wir kennen sicherlich beide Sänger, wo es dann so überhand nahm, das Lampenfieber.
Nein, aber als ich im Konzert die Lucia, die erste Arie von Lucia, die Lammermoor singen sollte, habe ich gedacht, es geht gut, es geht gut. Und ich merkte in Vorstellung, der Druck von jetzt ist es ernst, war zu groß für meine Fähigkeiten. Und habe ich auch nie wieder gesungen.
Aber eigentlich, Sie wären schon gern, wenn ich höre, Zerbinetta Lucia, wenn Sie es hätten aussuchen können, Sie wären schon gern da oben unterwegs gewesen.
Aber bei den meine Absoluten. Stimme nicht.
Ja.
Man muss manchmal nachgeben.
Man sollte sogar. Für die Stimmgesundheit ist das nicht schlecht. Ne?
Nee. Und ich wollte lang singen, nicht nur kurz.
Sind Sie von Stimmkrisen verschont geblieben?
Nö, weitgehend ja. Also wenn man irgendwie so richtig eine Halsentzündung, es dauerte und so,
ja. Ja, das sind die Sachen, auf die man keinen Einfluss hat, aber so, dass es mal wirklich irgendwie, wo die Natur Ihnen gesagt hat, Achtung.
Vielleicht mal. Aber wenn man das merkt, versucht man da gegenzuhalten, nicht zu widersprechen, sondern zu gucken, was ist falsch hier.
Ja.
Oder nicht?
Doch, 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 unbedingt. Ein kluger Sänger tut das und macht dann an der Stelle nicht weiter.
Und dann kann man auch sagen, ich bin krank und lässt sich krank schreiben und nimmt ein paar Wochen frei. Das habe ich sehr selten getan, sehr selten. Ich weiß noch, eine lustige Weiber, ich war erkältet, dass es nur trief aus meinem Gesicht. Und ich habe gesagt, ich sage aber nicht ab. Und ging hin und sag, und dann kommen wir am Schluss zu dem relativ Liebesszene mit Fenton. Und er stand und was mache ich hier? Und ich frage, habe ich auch nie wieder getan.
Aber auch eine Erfahrung, vor allem
ja, für ihn. Ich denke, nee. Aber jetzt, wenn ich rede von Studenten, ich hatte eine, sie ist, war in ihrer sehr wilden Phase. Und sie wollte das und sie wollte das und sie war widerspenstig und so. Und ich hatte Mitleid mit ihr und Verständnis für sie, weil ich auch so war. Und sie hat auch dann gewechselt auf was anderes, singen war es nicht, aber es hat ihr geholfen, dass man nicht immer nur sagt, nein, du musst es anders machen. Und inzwischen bin ich so, dass es geht, wenn du auf die Bühne willst und du bist ein toller Typ, du musst singen lernen, du musst gesund singen, damit du es überlebst, was auf der Bühne ist. Ja, aber ich habe keine Zeit, ich sage, dann nimm die Zeit. Und da bin ich ein bisschen strenger jetzt.
Ja, aber es ist so wichtig.
Ich finde schon.
Ja.
Man überlebt das alles nur, wenn die Stimme gesund ist und der Körper ist beteiligt und so. Und das ist eine Sache, die man trainieren muss, wie Hochleistungssport.
Auch die mentale Gesundheit, oder?
Ja, das tut sehr viel, ja.
Ja, und ich kann mir vorstellen, als Gesangsprofessorin, Sie sind da nicht immer nur Gesangslehrerin, Sie sind auch mitunter vielleicht Ersatzmama oder auch Therapeutin, ist das so?
Ja, ein bisschen. Ich soll nicht zu viel tun, aber ich gebe Ratschläge und ich gucke was an und ich bringe sie, bring sie zu einem Punkt, dass sie weinen vor Verzweiflung. Und dann gehen wir zurück und wird getröstet und sagt, so was ist jetzt. Was war falsch? Warum gibst du das nicht auf und gehst diesen Weg?
Ja.
Ob es richtig ist, weiß ich nicht. Bis jetzt ist keiner ganz schlimm zurückgekommen und sagt, tutsch, oder so.
La Vendetta.
Ich weiß nur eine, die wirklich sehr erfolgreich ist heute. Sie sagte damals in ihr Bachelorstudium, es ist einfach zu viel. Und dann ging sie weg in ein Master anderswo und jetzt singt sie und sie hat mir gesagt, alles, was du gesagt hast, war richtig. Es war nur zu viel für mich damals, aber es war toll. Und dann habe ich gelernt, vielleicht nicht ganz so viel in den ersten 2 Jahren.
Ja, das ist auch immer so schön. Man selbst, man lernt nie aus. Ne?
Genau.
Man
und wann soll man Verständnis haben und wann kein?
Ja.
Ist halt so.
Ist halt so.
Die Beziehung von Student und Lehrer ist praktisch wie Mann-Frau oder Partner, Mann-Mann, Frau-Frau, Dings-Dings. Okay.
Auf jeden Fall schon sehr intensiv und sehr intim auch. Ne?
Und sehr intim auf eine Weise. Und man muss die Barrieren vor der Seele, vor den Schmerzen und Verletzungen und Schwachstellen, man muss die wegtun.
Ja.
Man muss sie wegtun und lernen, die zu nützen, als ob man spielt, es tut mir wirklich weh, aber nicht spielt, erlebt, wie es ist und kann das wiedergeben ohne Schmerz.
Also Sie fordern das auch ein von Ihren Studenten, dass da diese Wand fällt. Ja,
klar.
Auch nicht immer leicht für manche, oder? Kann ich mir vorstellen.
Nee, sehr schwer für manche. Und sehr schwer für viele Asiaten.
Mhm.
Aber es ist halt so.
Ja, wenn man das ganze Paket nimmt, muss man eben alle Facetten davon.
Und wenn man hier arbeiten will?
Ja.
In Japan muss man das nicht haben. Da singt man singen. Das ist nicht kritisiert. Ich will das nicht kritisieren.
Das ist aber eine andere, ganz andere Ebene.
Ja, da. Und hier will man drüber hinaus, ist denen manchmal egal, ob die Stimme überlebt oder nicht. Hauptsache, man spielt toll.
Ja.
Das ist auch nicht gut.
Ja. Fake it.
Haben Sie das auch erlebt?
Ich gehöre leider schon zu der Generation, wo sich die Regisseure zurücklehnen und sagen, mach mal. Das heißt, ich warte immer noch auf den Moment, wann ich mal einen Regisseur treffe, von dem ich lernen kann. Es ist traurig. Ich habe das auch schon oft erzählt, ich beneide immer alle Sänger, wenn ich so Sängerbiografien lese und da schreibt sie, ah, von dem Regisseur habe ich das und das gelernt. Ich denke, ach, ich möchte das auch. Ich bekomme ganz oft wirklich
das entweder... Das nennt man einfach so viel Begabung.
Nee, glaube ich nicht. Ich finde mich dann oft auch selber gar nicht gut, weil ich dann überfordert bin mit diesen extremen Freiheiten und dieses, wir stellen die Oper in 2 Tagen mal schnell durch und mach mal... Ja, ist schön für das Vertrauen und ich finde dann auch meinen Weg, aber ich würde viel lieber jemanden haben, von dem ich was lernen kann, auch handwerklich. Ich habe immer noch das Gefühl, es gibt Sachen, die würde ich gern besser machen, aber ich habe noch keinen Regisseur gefunden, der mich da ein bisschen an die Hand auch nimmt. Also vieles musste ich mir wirklich selber aneignen durch ein gesundes Empfinden und ich finde, dieser Trend wird immer mehr. Ich meine, wir haben eben auch mit Filmregisseuren zu tun, die Oper inszenieren.
Keine Ahnung von nichts.
Gar nicht, die inszenieren nur Bilder. Man liebt halt den Beruf zu sehr, als dass man deswegen verzweifelt, aber es ist halt schon schade. Ich warte immer noch auf den Tag, wann ich eben gerade bei Regisseuren endlich mal einen Durchbruch habe, dass ich auch mal sagen kann, ich habe was gelernt.
Aber viele sagen, es ist nicht deren Aufgabe, das soll man irgendwo anders lernen.
Ja, genau.
Aber das, wo? Das finde ich zu wenig.
Absolut. Können Sie sich an Bühnenpannen erinnern oder Lustiges auf der Bühne?
Ich finde schon, in Hamburg an der Staatsoper in Blonchen, ich dachte, alles geht wunderbar, ging da, 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 da und treffen S dreimal statt ein E.
Aber selbst gemerkt in dem Moment, oder?
Ja, und ich habe nur gedacht, ach du Schreck, ich war noch nicht lange im Beruf und denkt, ach du Schreck, man hat es gemerkt, aber es hat nichts geändert.
Falsch abgebogen, ja.
Ja, und ich bin mal in München in eine Giovanni gewesen und ich ging mit meinem Schatzi-Putzi ab von der Bühne hinten rechts und gehe hinter der Bühne und komme auf der linken Seite und er ging raus im Gang und ich habe einfach mit ihm geredet, ging raus im Gang, ging in die Garderobe und er kommt raus, Frau Kaufmann, schnell zur Bühne. Und ich war, was? Ah, ich hatte vergessen, wir haben das Sextett im zweiten Akt.
Ja.
Und er war abgegangen, um wahrscheinlich aufs Klo kurz zu gehen und hat nichts gesagt und ich ging in die Garderobe und dann kam ich raus vor, die waren Edonevi, und meins fehlte und dann haben sie alle sich umgedreht und geguckt, wo ich bin. Und dann später hat der Basskollege zu mir gesagt, Wir sehen uns nächste Vorstand, vergesse nicht alles zu singen. Okay. Er hat es aber lieb gesagt.
Aber sowas hatte keine negativen Folgen, ja?
Nein, aber auch der Dirigent guckt auf einmal. Und ich kam raus, war mir das peinlich.
Ja, das passiert einem nur einmal im Leben, oder?
Ja.
Ja. Wer waren denn so Ihre Lieblingspartner oder Partnerinnen auf der Bühne?
Lucia.
Ja?
Ja, die habe ich sehr gemocht. Bob. Ich habe sehr gern mit Bob Gamble gesungen. Und ich sang viel mit Tom Hampson. Es war eine tolle Zeit. Wir respektieren auch einander, aber so richtig eine Freundschaft war das nicht. Aber das war toll. Ich sehe so viele Leute, mit denen ich gern gearbeitet habe. Aber besonders war wahrscheinlich Lucia.
Ja. Haben Sie außer Arabella noch mehr mit ihr machen können?
Ja, Lustige Weiber und Rosenkavalier. Und was haben wir noch gemacht? Ach Gott, Konzerte. Und sehr wichtig für mich war, als sie starb, viel zu jung, ich übernahm von ihr ein Brahms Requiem nach ihrem Tod. Und es war so 4 Wochen oder so danach. Mhm. Und ich saß da auf der Bühne und denk, oh Gott. Und ich schaffte es durch, aber dann am Schluss, wo es der Chor anfängt von diesen wunderschönen Stellen, saß ich nur in Tränen da, für Lucia.
Wenn man Musik wirklich fühlt und es dann noch verbindet mit eben selbst Erlebtem, wie kann man sich da auf der Bühne frei machen, dass man eben beim Singen nicht in Tränen ausbricht?
Man übt wochenlang. Zwar auch in den Händel-Inszenierungsexes und Ario Dante und so. Man muss Gefühle haben und man muss sie echt haben und dann so lange geübt haben, dass man sie machen kann, ohne sie in die Tiefe reingehen zu lassen.
Und trotzdem authentisch wirken zu lassen.
Und die Schönheit von der Musik kann einen beleben und beglücken und muss einen nicht alles an Sicherheit wegnehmen.
Ja. Aber ist es bis auf dieses besagte Brahms-Requiem Ihnen nochmal passiert, dass die Musik Sie übermannt hat, überfraut hat?
4 letzten Lieder im Abendrot.
Oh. Ist ja auch nicht von dieser Welt. Ja.
Oh, nee. Und es war mehr, ich lasse mich von den anderen Leuten, wenn die anderen Leute arbeiten, sonst... Es ist trotzdem, ich arbeite in der Schönheit, aber nicht, ich schaffe das nicht mehr. Ja, ich überlege auch an Musette und so, dass man verliert keine Kontrolle da drin. Da ist nichts. Und Despina auch nicht. Und Susanne auch nicht. Pamina auch nicht. Das fand ich an der Inszenierung in Köln so gut. Pamina ist eine unschuldige. Alle Rollen sind Karikaturen von Charaktere. Und sie ist jung, unschuldig und rein. Und das fand ich so leicht zu spielen und jung. Und dann erlebt man was und dann ist man, Gott, ich habe was erlebt. Und dann ist es, okay, dann geht es weiter und dann geht es wie eine Vater. Aber wieso denn? Wie ein junges Kind.
Ja, alles zum ersten Mal erleben. Hm?
Ja, Und das war's. Und Vertrauen in allen Und wenn man dann betrogen wird, nicht verstehen und sagt nein und so. Fand es sehr interessant. Statt diese tragische Pamina, sie ist so, nein, ist sie nicht.
Ja eben, warum sollte sie sonst von Tod reden? Sie ist ja in dieser Selbstmordarie einfach nur so verzweifelt und das Nächste, was sie sich erklären kann, ist, gut, dann gehe ich.
Ja, ja,
einfach,
genau.
Weil sie so, okay, dann nicht, ne?
Ja, aber
das ist ja nämlich keine tiefe Depression, ne?
Nein.
Ja.
Nein.
So wie der Papageno sich ja auch nicht aufhängen will, weil er Depression hat, sondern eben, weil auch die Schlussfolgerung ist, nun, ich krieg nichts, dann tschüss.
Ja, dann geht er 3 Bier trinken.
Ja.
Ja, ja.
Musetta war ein schönes Stichwort. Sie haben eben auch das italienische Repertoire gesungen, so weit wie möglich. Norina, besagte Rosina Adina.
Adina, Musetta. Ja, ich mochte Italienisch, aber ich mochte nicht, dass so oft es reicht, wenn du schön singst. Das mochte ich nicht. Und mehr Klang und mehr Linie und so. Das ist okay auf der Sängerseite. Aber nee.
Sie waren schon auch immer gerne eine Darstellerin oder jemand, der tiefer gegraben hat in der Aussage.
Und auch Musetta ist nicht nur, sie ist keine Nutte, aber das ist eine wahnsinnig intelligente, selbstbewusste, manipulative Frau, wenn es sein muss. Sie ist so stark. Und die ist nur betroffen ganz am Schluss, wenn es wirklich nicht gut geht im 4. Akt für die anderen. Aber sie selbst, mein Gott, war sie eine starke Frau. Aber sie ist eine heutige Frau. Sie ist total emanzipiert und weiß ganz genau, was sie tut. Und ich fand es so schön, rauszukommen und extra mit den Jungs im Chor so, quando men wo, und ein paar von denen sind voll rauf.
Das hat man dann im Ohr, ja?
Nee, im Blick, weil hören tut man es nicht, aber immer dieses... Und die haben es entweder toll gespielt oder waren toll betroffen, aber darum geht's doch, oder? Ja,
absolut, dass man auch diese Energie der Bühnenpartner kriegt und weiß, ich bin jetzt begehrt und jetzt kann ich diese Musetta eben dahin schmettern. Mhm. Ne? Quando men vo. Dann hören wir doch mal Quando men vo.
Das haben Sie auch, okay.
Gesprochen von Mozart, von Strauss, von italienischen Partien, aber eine ganz große Domäne in Ihrem Schaffen,
zeitgenössisch.
Die zeitgenössische klassische Musik. Erzählen Sie mal, ist das eine Liebe, die von Anfang an da war oder gab es da eine Initialzündung?
Zeitgenössische Musik habe ich schon in den USA gemacht, da war so ein Kurs und ich war da drin, es war nicht in dem, was geschrieben war in der Schule, es war extra, habe ich schon damals moderne Musik gemacht, weil ich fand es sehr fantasievoll und sehr fordernd und auch zum Teil sehr bescheuert und stimmlich nicht so gut, aber man lernt da viel und dann im Lied auch und auf der Bühne, ja doch, ganz viel. Besonders im Lied fand ich es interessanter.
Ja. Und bei der Einstudierung, fiel Ihnen das leicht? Ich meine, es gibt ja wirklich Kollegen, ich schließe mich da ein, für die ist das viel Arbeit, auch sich diese ganzen wilden...
9 Monate Arbeit für eine Woche, danke.
Ja.
Oder 6 Wochen Arbeit, 3 Monate Arbeit für eine ein Konzert, danke schön.
Kennen aber es Sie ist zu halt Genüge, so. Ja.
Oh ja.
Ja.
Und ich lerne relativ schnell.
Ja.
da war eine Aribert Reimann Oper, sollte ich übernehmen, und ich habe eine Woche am Klavier gesessen, jeden Tag, mein Mann würde es auch sagen, ich habe da gesessen an zwei Takte. Es waren 44 Töne in zwei Takten mit Bindungen über den Taktstrich und Siebtolen und so, und ich habe ihn angerufen und gesagt, Aribert, er sagt, ach, nimm es nicht so ernst.
Aber man hat ja schon Anspruch, man möchte es dann machen, komm es
dritter. Warum ist es so geschrieben, wenn es nicht ernst ist? Ja. Und er hat es mir als seine, da habe ich auch draus gelernt, man kann nicht alles, was in der Fantasie da ist, genau schreiben in Noten und Rhythmen. Und ich hätte mich in eine höhere Ebene geben sollen.
Witzig. Ja, ja, ich verstehe.
Wir waren auch sehr, sehr gut miteinander, ja. Aribert und ich.
Sie haben auch bei ihm studiert in Hamburg.
Ja, und er hat mich auch hier empfohlen. Wo ich jetzt bin, der hat mir dazu verholfen, auch mit der Verhandlung und so. Der hat mir, und wir waren da lange gut im Kontakt.
Ja.
War toll.
Wie empfinden Sie die zeitgenössische Musik für die Stimme? Ich denke, ich meine, ein Mozart hatte offensichtlich gute Stimmenkenntnis, viele andere, ein Strauss wusste, was er den Sängern, gerade den Frauen, so zumuten kann. Aber bei den zeitgenössischen ist das auch so? Ich habe das Gefühl, da wird oft sehr instrumental geschrieben auch, oder?
Bei vielen wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass es eine Stimme ist.
Ja.
Ja, und da muss man lernen, so da durchzugehen und zu überleben und das umzuschreiben oder dem was beizubringen.
Also da haben Sie auch keine falsche Scham. Sie erklären dann auch dem Komponisten, das hier geht gar nicht.
Ich glaube, ich habe einmal das so gesagt, aber nur einmal. Aber es war jemand, mit dem ich mich gut verstand.
Und der wusste, wie er es nehmen kann, ja.
Nee, und es ist, manches ist wirklich toll. Und manches ist eine Lebensverschwendung. George Crumb, kennen Sie das?
Nein.
Apparition?
Nein.
Es ist hinreißend. Da kann man so richtig mit seinen Fantasie und seinen Stimme und seinen Farben hineingehen und trotzdem ist es fordernd, von mysteriös bis einfach bis richtig Kraft und so. Ne, es ist toll.
Toll. Und überhaupt die Leadsängerin Julie Kaufmann, eben auch das ganz klassische Lied.
Ja.
An der Seite von Irving Gage, Axel Bauni oder Wolfram Rieger haben sie regelmäßig Liederabende.
Und Donald Sulzen, sehr viel. Da war auch Savalisch. Ich glaube, dreimal dabei, den erwähne ich sehr gern, weil es war sehr wichtig.
Ja, ist auch ein toller Musiker gewesen.
Ja, und Irwin war einmalig.
Ja.
Einmalig, wir haben sehr, sehr, sehr viel gemacht.
Was ist für Sie die Faszination am Liedgesang?
Es ist wie eine Miniatur. Da ist eine Welt in einer kleinen Zeit und es ist alles, all die Farben, die da drin in so einem großen Bild sein könnten, sind in dieses Ding und man muss sie alle fassen und alle erleben und alles formen und das mit dem Publikum mitteilen und austauschen, ohne irgendwie großartig zu zeigen, und es muss sehr persönlich sein.
Aber auch dieses sehr Nackte vom Publikum, haben Sie das auch so empfunden, dass das eigentlich noch eine Spur entblößender ist als die Opernbühne?
Ja klar, wir haben keine Kostüme und kein Orchester zwischen uns. Aber dann irgendwann, wenn es um Gefühle geht wie Todesgefühle oder Verlassen oder so, ist es ganz toll. Weil man guckt im Publikum und findet irgendein Auge, das einen anguckt und erzählt es diesem Menschen so ein bisschen genauer. Und dann merkt man, sie machen das was nicht. Und so, wenn die gucken, sagt ja, sag's mir. Und dann sagt man es.
Ja, das ist schön, diese Momente, wo das wirklich passiert.
Ja.
Wo man den erwischt, der es hören will.
Ja, finde ich toll. Schon. Und die Lieder, die Wolf-Lieder, ein italienisches Liederbuch und so, wo man flirtet mit dem Publikum, das habe ich übertrieben. Das war nicht so gut.
Nö, aber kann auch charmant sein, oder?
Ja, aber das Übertreiben war dann bewusst zu viel und das musste ich wieder wegnehmen. Bewusst nicht.
Hat sich das Singen im Alter verändert? Gab es für Sie eine spürbare Veränderung? Mussten Sie noch mal an Ihrer Technik nachfeilen?
Solange ich Oper sang, habe ich immer wieder Kontakt zu Judy B. gehabt, zu Judy Beckmann. Habe auch mit Kollegen gesprochen und habe versucht, im Üben dann das zu denken. Aber als ich merkte, ich muss irgendwann Beruf wechseln, Dann habe ich immer mehr Richtung Gesang. Ich habe gesungen, bis ich dann hier in Berlin war. Und dann merke ich, 6 Stunden am Tag jemandem anders beibringen, was du selbst nicht brauchst. Von morgens um 10 mit Pause für Mittagessen und 1 Stunde üben und bis abends und dann nach Hause kommen. Und dann abends um 8 Uhr nochmals 2 Stunden üben. Mein Körper und meine Stimme haben gesagt, spinnst du so langsam? Wir sind zu alt für diese Sachen. Und je weniger ich zu tun hatte, war es mir, warum sollte ich für 4 Mal im Jahr so viel üben? Das war mehr einfach eine Lebenswahrheit, sagen wir mal so. Und immer noch singe ich Kleinigkeiten vor, aber ich kann nicht mehr singen.
Dann, ist das so, ja?
Ja, singen verlangt, dass man alles, Phrasen tief, hoch, so, und ich kann stellenweise, kann ich sowas helfen vorzumachen, aber ich kann nicht mehr singen.
Bedauern Sie das oder ist das okay?
Das ist okay. Ja. Da war eine Zeit lang, ich hätte Lust, nochmal so Strauß zu singen und so. No. Ich lasse die anderen singen.
Aber es ist auch schön, oder? Das quasi weiterzugeben und dann seine eigenen Schüler auf der Bühne zu sehen. Können Sie das genießen?
Oh ja, auch wenn sie sich entwickeln, man denkt, ja. Und dieser menschliche Austausch mit jungen Menschen, je älter ich werde, merke ich, es gibt so viel Energie und man fordert mit mehr Wissen, das bitte in Dings klammern, mit mehr Wissen und mit mehr Erfahrung versucht man, denen zu helfen, nicht so lange zu warten, um weiterzukommen. Mhm. Nicht so lange zu sagen, aber ich habe Angst und so.
Dieser Absprung in den Beruf, oder? Der darf nicht zu spät erfolgen.
Ja, aber der Absprung in, ich will wirklich singen. Ich will nicht nur singen lernen und vielleicht. Ja. Ich will. Und ich will werden, wer ich bin. Weil das, was wir sind, ist nicht immer angenehm, oder?
Um Gottes Willen, das kann manchmal ganz erschreckend sein.
Aber eine Zicke auf der Bühne kann sehr gut sein.
Manchmal hilft das auch, ja.
Da war in Genua, haben wir Rosenkavalier, und der hat gesagt, er will keine schnelle Bewegung in der ganzen Oper. Was für mich, ich wusste nicht, wie das geht, und habe es geschafft und ich habe was gelernt.
Doch was gelernt, ja.
Ja, und ich fühlte mich irgendwie kritisiert und das war es nicht. Ja, er sah die Rolle anders und es hat mir geholfen, dann die lyrische Seite in mir zu finden, das weiterging. Und das, denke ich, das soll man den Studenten auch beibringen.
Ja. Aber sehen Sie Unterschiede zu den Studenten von heute, wenn Sie das mit Ihrer Generation, als Sie Studentin waren, vergleichen? Sind die Sänger heute anders, vielleicht weniger, sage ich mal, inspiriert oder engagiert? Oder was sind da Unterschiede?
Nö, das gibt es Ausnahmen natürlich, aber nö. Ich sehe sehr willige, interessierte junge Sängerinnen und die weiterkommen, wenn sie aus der Schule rausgehen und so langsam irgendwo hinkommen. Man folgt denen, auch wenn sie nicht von mir sind, und merkt, ja, sie haben auch, Singen ist ein Teil des Lebens und es soll das Leben dann bereichern und auch das, der Job sein.
Also Sie machen sich keine Sorgen um die Zukunft der Oper.
Doch, klar. Das hat doch nichts mit den Sängern zu tun. Wenn man eine gute Sänger ist und kommt und wird verlangt, dass man spielt, was man nie gespielt hat und was man nicht ist, in eine Rolle, die eigentlich das nicht braucht, dann denkt man, warum studiere ich das überhaupt? Warum sollte ich? Und man singt schlechter, wenn man gedrängt ist in zu schnelle Phrasierungen, in Strauss zum Beispiel, in immer dieses schneller, schneller. Die Stimme leidet und die Seele leidet, finde ich.
Ja.
Und wenn man Mozart singt mit italienische Mirando, also Portamento, falsch. Man muss auch lernen, was für ein Stil. Und in dem Stil singt man Leidenschaft, ohne es zu zeigen.
Und da ist man heute, finden Sie, zu sehr inkonsequent.
Sehr viel, ja. Dabei kritisiere ich meine Repetitorenfreunde nicht, weder an der Schule noch im Theater. Aber viele wissen nicht, wie Singen geht. Und ich weiß nicht, wie Sie das erleben, aber Konsonanten sind nicht gleich, je nach Lage und Bedürfnis der Stimme.
Aber ja.
Und meine HNO-Ärztin in München, sie sagt, man kann oben als hoher Sopran keinen Konsonanten richtig machen. Aber es gibt Leute, die sagen, mehr Text, und sie wollen genau das sehen.
Ja.
Und da muss man sagen, nein, sehen nicht, wahrnehmen.
Ja.
Dann guckt man Pavarotti im Profil, wenn er singt im Fernsehen, und sieht, dass er den Mund weit auf hat und die Konsonanten sind ein Versuch des Kiefers, der Zunge, die Lippen zu bewegen, aber nicht erfolgt. Und wir haben sie gesehen und verstanden.
Ja.
Aber ich sage den Mädels, wann warst du das letzte Mal glücklich besoffen? Und wenn sie sagen, oh ja, vor ein paar Tagen, ich sage, Wie hast du geredet? Komm, red mit mir. Und dann sagt, wie habe ich... Ich sage, nein, das hast du nicht, ganz bestimmt nicht. Man kann das nicht mehr gebrauchen, wenn man sagt, hallo, wie geht's dir? Wir reden hier oben. Ja, stimmt. Aber die Textbenutzung ist hier hauptsächlich da und Raum hauptsächlich da. Und der Kiefer ist bitte hauptsächlich
und
tot.
Ist es schön, so, geschmeidig, hä? Ja.
Susi, die Blonde aus Amerika. Hallo.
Also Sie benutzen gern solche ganz alltäglichen Bilder, ganz um manchmal viel vermitteln zu müssen, ja?
Ja, ganz viel, weil aus dem Leben lernen Sie mehr als aus dem Hirn versuchen zu verstehen, was ich meine.
Ja. Aber Sie haben dennoch recht früh angefangen mit dem Unterrichten, also nicht nur, wo es dann eben notwendig war, eben damit Sie weiter als Sängerin oder als Musikerin wirken können, sondern schon neben Ihrem Hauptberuf, wo Sie noch voll im Saft waren, 92, haben Sie in
schon
München,
vorher.
Schon vorher, aber da haben Sie offiziell am Richard-Strauss-Konservatorium ja angefangen. Das heißt, trotz allem war Unterrichten schon immer eine Sache, auf die Sie sich quasi vorbereitet.
Ich wollte mich auch
darauf
vorbereiten, genau. Und es war toll, weil es war eine nicht zu, ich will nicht sagen, es war nicht anspruchsvoll, aber es war nicht diese hohen Erwartungen wie von der Hochschule in München. Und es war, lern dich hinein und mit Kollegen, die auch nicht so, wir sind toll und so, die waren nicht so eingebildet. Ja, und die waren relativ verständnisvoll, wenn ich 4 Wochen weg war, weil dann kam ich und habe arbeitet 6 Tage in der Woche und so. Ja. Ich arbeite gern.
Ja, das ist doch schön. Eine schöne Aussage. Und Sie wären auch nicht müde vom Unterrichten, ja?
Nein, ich hatte eine Meisterklasse dieses Jahr und wir haben von 10 Uhr morgens bis 21.30 Uhr abends gearbeitet, nur mit Mittagspause, kleinen Kaffeepause und Abendessen. Und ich kam mit mehr Energie aus diese Woche nach 7 Tagen.
Da hat man was richtig gemacht.
Aber dann kam ich nach Hause. Aber trotzdem dieses, was machen wir denn jetzt?
Und Sie unterrichten sowohl Frauen als auch Männer?
Keine
nur
Männer.
Frauen?
Ich verstehe Männer nicht.
Wirklich? Ist das für Sie was ganz anderes?
Ja.
Beim Sie?
Weil ich merke, Männer, die Frauen unterrichten, wir haben eine andere Nutzung des Beckenbodens und den Stimmbändern und die Schamlippen und all diese unteren Muskeln sind anders gebraucht, damit wir die Kehle entspannt nach unten kriegen und die Stimmbänder lang, damit die Luft in den Kopf geht und unsere Obertöne. Und wir haben nicht viel von diesen hier vorne. Wenn wir es haben, ist es ein Zusatz, aber nicht eine Hauptsache.
Ja. Das heißt, Sie glauben nicht daran, dass ein Mann eine Sopranistin...
Das stimmt nicht. Es gibt welche, die das schaffen. Aber ich glaube schon, dass man selbst einschätzen und entscheiden muss, ob man dazu fähig ist. Und ich kann einem Mann helfen, musikalisch, aber nicht stimmtechnisch. Ja. Und deswegen unterrichte ich keine.
Aber schön, wenn man da so konsequent ist und sagt, bevor ich da irgendwas falsch mache, lasse ich es lieber ganz.
Und als ich hier mich beworben habe, ich gesagt, und ich möchte nur Frauen unterrichten, aber es gibt sowieso nur Sopranen.
Eben, das ist nicht das Problem.
Die Männer sollen die Männer kriegen, ich kriege die Sopranen. Das war okay.
Aber auch so zum Beispiel fachübergreifende Sachen, Sie könnten genauso gut mit einer Abigaile arbeiten, da sind Sie unerschrocken. Oder sagen Sie auch, es sollte schon eher in Ihrem Bereich
nein, sein.
Das ist unabhängig.
Auch wenn es eine Wagner-Sängerin, ich bin dagegen, dass sie denken, sie müssen nur hier dick werden und brüllen. Auch da nicht. Ab und zu gab es Sängerinnen, die mehr gesund gesungen haben mit den großen Stimmen.
Ja.
Und ich finde, das ist auch ein Ding. Es ist nicht nur, wie groß kann es werden.
Ja, Sie haben in Ihrer großen Karriere so viel gesungen. Aber gibt es dennoch eine Rolle, die Sie verpasst haben, wo Sie sagen, schade, das hätte noch kommen dürfen?
Wahrscheinlich gab es schon. Aber in Strauss war nichts mehr, oder? Da war nichts, was ich nur hätte machen können. In Puccini nicht, weil meine Stimme wuchs nicht, sonst hätte ich vielleicht Dings da singen wollen.
Die Mimi. Aber selbst wenn man so träumen kann, dass Sie sagen, wenn ich mal für einen Tag voll lyrisch oder leicht dramatisch sein könnte, sodass man sagt, ach, der Wunsch hätte mir eigentlich noch erfüllt werden müssen, das gibt's nicht. Nein. Sie sind glücklich mit dem, was Sie...
Ja.
Machen durften.
Ja.
Ja. Und dann meine hypothetische Frage, die ich immer am Ende an die ehemaligen Sänger und Sängerinnen stelle.
Ja.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Abend zu Bett, wachen morgen früh auf und sind körperlich und stimmlich im Vollbesitz Ihrer Glanzzeit als Sängerin. Und sagen wir, München ruft an und sagt, Frau Kaufmann, Sie dürfen heute Abend noch mal mit einer Rolle Ihrer Wahl auf die Bühne. Welche wäre das?
Wahrscheinlich Stenka.
Ah ja.
Weil sie habe ich so oft gesungen, die könnte ich noch, ohne drüber nachzudenken. Die Blanche in Carmelit war eine meiner Lieblinge aller Zeiten. Aber ich habe sie nur in der einen Produktion gemacht. Mhm. Oh, das war geil.
Das heißt, wir würden noch mal eine Stenka auch hören, ja?
Ich denke schon.
Das ist auch herrlich.
Also Blondchen nicht mehr. Nee. Die war lange Zeit wunderbar. Susanne war wunderbar, Despina wunderbar. Aber so richtig vom Mann.
Und wenn Sie sich die Partnerin aussuchen dürften, Lucia Pop?
Ja, Lucy, steigst du aus? Aus dem Grab? Weiß ich nicht. Weil es ist nur ein Traum und ja. Es kann nicht sein und deswegen kann es auch nicht Lucia sein.
Aber dann lassen wir es doch mal vielleicht für die nächsten 3-4 Minuten Wirklichkeit werden und hören wir doch mal das Duett.
Okay.
Stenka Arabella mit Julie Kaufmann und Lucia Pop. Kaufmann, dann bedanke ich mich für das schöne Gespräch, für die schönen Einblicke in Ihre Karriere, sowohl der Sängerin Julie Kaufmann als auch der geschätzten Pädagogin. Und ich wünsche Ihnen noch für die Zukunft alles, alles Liebe.
Danke.